Wie nennt man gesellige Hülsenfrüchte?
Erbsenparty.
Voll guter Versuch.
Kontaktlinsen.
Ah, das ist aber nicht schlecht. Den Zug geschickt gekriegt?
Ja.
Ich finde cute.
Liebreizen.
Extreme.
Euer ehrlicher Real Talk zu Liebe, Elternsein und Gleichberechtigung mit einer Portion Chaos, viel Herz
und leider immer einem Dad Joke.
Wir sind Sarah
und Steff.
Karma! Das ist fucking Karma!
Ist mir jetzt auch noch nie passiert.
Ja, und das ist da, was mich ärgert.
Na! Na!
Ach, Sarah!
Und der passt zu uns, oder? Weil wir beide Kontaktlinsenträger sind.
Ja.
Ich jetzt noch mehr, weil mir vorgestern ja meine Brille gebrochen ist.
Vielleicht gönnst du da eine neue.
Vielleicht. Zurzeit hebt sie in der Mitte mit Ducktape.
Jetzt würde ich gerade sagen, du sagst, zurzeit bricht alles auseinander.
Auch, vielleicht ist die Brille wieder symbolisch für mein
Leben.
Genau.
Oh.
Was sagt das Horoskop zu einem Brillenbruch?
Spirituelle Bedeutung.
Meine Sicht der Dinge auseinanderbricht.
Genau.
Oh, ja.
So wie du es bisher gesehen hast, so ist es nicht mehr.
Genau, und also eine Brille.
Dein
ist
Blick
ja,
verändert sich
genau,
total.
Mein Blickwinkel und also Brille.
Er geht in zwei Richtungen jetzt.
Ja, eben. Und eine Brille ist ja so ein Unendlichkeitszeichen.
Genau.
Und das heißt, dein Leben ist nicht unendlich.
Mm-mm.
Get your shit together.
Genau, jetzt. Übrigens ist 2025 ist ja ein neuner Jahr für alle, die sich mit Numerologie auseinandersetzen.
Was ist Numerologie jetzt schon wieder?
Ja, könnt's googeln. Die, meine OGs, die wissen Bescheid.
Ich bin ja froh, dass du das auch nur bedingt ernst nimmst, aber.
Hä? Ich nehme das schon bis, also ich finde das irgendwie voll interessant. Und dann denke ich mir so, total interessant.
Schön.
Weil, warte, lass mich nochmal nachrechnen. 2016, oder? War dann in dem Fall ein neuner Jahr.
Dass
da
sind wir zusammenkommen.
Zusammenkommen, genau. Das war so die Basis.
Was heißt neuner Jahr?
Ja, neun schließt immer einen Zyklus ab und dann beginnt quasi wieder, weil nach neun
kommt zehn.
Kommt zehn, aber das ist in der Numerologie wieder eins, weil
so, ja,
eins
verstehe.
Plus null ist wieder eins, wie wir wissen aus der Mathematik. Wir Wissenschaftler kennen uns.
Und nein. Elf ist quasi zwei, oder?
Genau. Mhm. Man addiert ja dann immer, dass immer nur ein Nummer, eine Ziffer übrig bleibt. Mhm. Man kann sich auch mit seinem eigenen Geburtsdatum seine Lebenszahl ausrechnen.
Und 26 ist 8.
Genau.
Okay.
Hä? Na, 26. Also du musst schon 2026. Also 2026.
Also nein, mal die Zahl 26. 2 plus 6 ist dann
ja,
8.
Genau.
Mhm. Okay. Und 412?
Ja, und 1 ist 5.
Und 998? 7.
Ma, Steff, jetzt mach ich nicht das so Kopfrechnen, wenn ich das nicht vormäßig ist. Für mich wirklich wie so ein
okay.
Kriegel mein Mathe-Trauma
alles
von
gut,
früher.
Spaß.
Kommt da wieder hoch, krieg Schweißausbrüche.
Sarah.
So, was hat die beschäftigt?
Also von hier an.
Mhm.
Was hat mich beschäftigt? Ich war letzte Woche am Filmfestival Kitzbühel. Was, wieso?
Ich hab gedacht,
einfach,
du erwartest jetzt Applaus.
Nein, einfach nur zum Netzwerken.
Wie auch der Rest der österreichischen A-Prominenz aus Film und Fernsehen.
Naja, es geht. Es ist jetzt nicht
also
das Filmfestival.
Schon,
es ist jetzt nicht Berlin oder Venedig. Aber es ist cool. Es gibt es, glaube ich, schon seit 13 Jahren, haben sie gesagt, die Veranstalter.
Mhm.
Den kenne ich auch ein bisschen. Und ist auch voll schwer, sowas aufzuhören. Und ich glaube, das muss man echt langfristig machen. Und jetzt haben sie, glaube ich, zum ersten Mal dann auch die Romy-Verteilung, Verleihung, die Romy-Verleihung.
Wie wir es so sagen, die Romy-Verteilung, sind so zugeschmissen worden.
Die Romy-Verleihung im Zuge des Filmfestivals veranstaltet, das ja live auf ORF übertragen worden ist. Und ja, es ist halt so ein Netzwerkding. Wir sind eingeladen worden vom Streamer, wir planen ja gerade was Neues wieder. Das schaut auch ziemlich gut aus. Immer so kryptisch, aber.
Klopfen wir alle gesammelt gerade auf Holz.
Es sind ja gerade zwei Sachen in Entwicklung. Die eine Sache kennt sie ja, die andere Sache ist neu. Und deshalb sind wir eingeladen worden und haben alle Leute kennengelernt und vorgestellt bekommen.
Mhm.
Und da arbeiten wir jetzt gerade voll dran. Und es war auch cool, einfach so andere Leute kennenzulernen. Und dann geht man netzwerken, danach ist im Londoner ein Alumni-Treffen. Und da kann man auch drei Bier einfach mal zu einem ORF-Chef hingehen und quatschen das anfangen.
Londoner ist ein Lokal in Kitzbühel für alle, die irgendwie
das nicht wissen. Ist ein Lokal in Kitzbühel, wo immer der Streifsieger gefeiert wird.
Das war es aber echt, nur ich weiß nicht. Ich glaube, das wissen halt echt die allerwenigsten, aber ja,
ist
sorry.
Ist halt ein Pub oder eine Bar. Ja, und wie wichtig es ist, auch wenn es oft anstrengend ist, so Netzwerkveranstaltungen, weil man quatscht dann oft da über zuerst Privates dann doch wieder in Richtung Business und hat halt so einfach einen anderen Connex zu Leuten, zu Entscheider, zu Entscheiderinnen, den man halt sonst nicht herstellen kann per E-Mail.
Voll.
Das geht einfach nicht. Das hat mich wieder so bestärkt, dass, ja, das ist anstrengend, die Berlinale war anstrengend, jetzt die zwei Tage waren auch anstrengend.
Das bisschen Party machen, das ist echt einfach so.
Du ziehst es so ins Lächerliche, du weißt ja selber, du fliegst für eine Nacht nach Berlin, oder? Auch nach Paris. Bis beim Huawei.
Das war ja kein Netzwerktreffen.
Auch.
Das war kein Netzwerktreffen.
Immer ein Netzwerk, oder? Du
hast
viele Leute kennengelernt.
Ja, aber das war eher wirklich so Brand-Trip und meine Aufgabe war es ja darüber zu berichten und Content zu machen. Aber das sehe ich jetzt schon anders. Na ja, voll, ich wollte es nicht ins Lächerliche ziehen.
Wie das wichtig ist. Mhm. Ja, und dann war auch die Rami-Verleihung.
Darf ich da kurz einhaken? Ich habe das nämlich für heuer auch so ein bisschen mir wieder viel mehr vorgenommen, auf so Veranstaltungen zu gehen. Ich habe es vor allen Dingen im ersten Halbjahr mehr durchgezogen. Im zweiten hat es ganz stark wieder nachgelassen, dass ich auf solche Events gegangen bin. Mhm. Und ich bin da voll bei dir. Und nur so eine Beobachtung für Frauen, weil ich mir dann manchmal verurteilt habe dafür, ich finde es unfassbar anstrengend. Es kostet da extrem viel Überwindung und auch sehr viel Energie, die man manchmal einfach nicht hat in manchen Phasen. Und ich habe zum Beispiel auch festgestellt, dass es mir viel leichter fällt, also wenn man das auch ein bisschen mit seinem Zyklus, natürlich lassen sich die Veranstaltungen nicht so legen, aber dass man einfach von sich aus sagt, außer es sind super wichtige Events, aber wenn man will, kann man ja gefühlt die Woche viermal auf irgendwelche Netzwerkveranstaltungen gehen. Wenn man mal in den Kreisen ist, in den Verteilern ist, jetzt gerade eine Wirtschaftskammer und so, da gibt's wirklich super viele Sachen. Aber dass man halt sonst sagt, ich gehe halt eher dahin, wenn ich zum Beispiel die Energie habe. Und meistens hat man halt die Energie ja rund um den Eisprung zum Beispiel, dass man es einfach so ein bisschen mit seinem Zyklus macht. Weil dann fällt es insgesamt leichter, kostet viel weniger Kraft dann auch. Und man ist einfach irgendwie vielleicht ein bisschen aufgeschlossener. Man tut sich leichter mit dem Socializen. Und wenn man halt Richtung PMS oder die Tage hat, dass man dann halt, wenn man spürt, ich schaff's halt nicht oder ich habe keine Energie, dass man dann halt einfach sagt, dann ist es halt gerade so. Außer es ist jetzt super wichtig für die eigene Karriere, dass man auf die Veranstaltung geht. Dann muss man vielleicht durch, aber so nur so als genereller Tipp, weil ich habe manchmal echt damit gestruggelt, dass ich dann Leute gesehen habe oder auf Insta habe ich gesehen, boah, da waren super viele spannende Frauen und Leute, die ich gern kennengelernt hätte oder mit denen ich auch gern gesprochen hätte und ich bin nicht hingegangen und dann danach war ich irgendwie so, ja, aber dann ist es jetzt gerade einfach so okay, weil ich habe die Ressourcen gerade einfach nicht gehabt.
Deshalb zurück zu meiner Startup-Idee mit anonymisiert Zyklus-Tracking innerhalb von vielleicht Konzerne, Firmen, damit man einfach wichtige Events, Meetings, strategische Termine vielleicht besser legt, wie sie manchmal fallen.
Ja.
Ob das möglich ist, weiß ich nicht, aber du hast es eigentlich gerade angesprochen, du machst das im Kleinen für dich.
Ja, ich glaube, wenn ich das für mich mache und mich vor allen Dingen auch nicht schlecht fühle, weil du als Mann hast da einfach einen anderen einen anderen Hormonhaushalt, andere Energiehaushalt zur Verfügung. Und bei Frauen ist es halt eher zyklisch und auch das vielleicht für so Netzwerksachen mitzunehmen, weil es ist einfach schon, du musst dich schon gut fühlen, dass du dann auch den Mut hast, fremde Leute anzusprechen oder vielleicht kurz deine Idee zu pitchen oder sagen, hey, ich würde mich voll gerne mit dir treffen. Also das ist schon so echt ein Step out of the comfort zone, aber halt auch voll wichtig, dass man das immer wieder macht und sich ja immer wieder traut und das fällt mir leichter, wenn ich mich irgendwie in meinem Eisprung hoch befinde.
Ja, wenn du das halt weißt, so, ist doch gut. Ja.
Es geht, ist halt in der Praxis oft auch wirklich nicht zum Umsetzen, aber ja, manchmal schon. Mhm. Genau. Du wolltest über die Romy weiterreden.
Ja, ich wollte da nur noch sagen, dann war die Romy-Verteilung, die habe ich, Verleihung, ich sag immer Verteilung. Und dann habe ich das daheim im Fernsehen, dann war ich schon wieder daheim.
Du warst nicht eingeladen. Du.
Ach so, nein, da war ich nicht eingeladen.
Schade.
Ich glaube, da werden wir nur eingeladen, wenn man vielleicht was gewinnt oder nominiert ist.
Oder wichtig ist.
Kann ja mal passieren.
Also nicht, dass du nicht wichtig bist, aber.
Ja, darum geht es mir jetzt gar nicht. Es geht irgendwie auch darum, da war auch wieder, manchmal frage ich mich, bin ich oder du oder wir zwar eben in so einer zu woken Bubble, weil da waren halt auch wieder, es ist der Gottschalk mit einer Kristall-Romy für sein Lebenswerk. Romy hat er schon mal gekriegt, sondern es war wieder eine andere Auszeichnung. Und der Stefan Raab und der Bulli, die haben so eine Auszeichnung gekriegt. Und es waren voll viele coole Preisträger und Preisträgerinnen. Und ich habe mich einfach beim Zuschauen manchmal so weggecringed. Und ich weiß nicht.
Warum?
Ich weiß nicht. Es ist, der Gottschalk, jetzt ist ja eh rausgekommen, dass er irgendwie krank ist seit mehreren Jahren und in Behandlung ist. Ob das damit zu tun hat, dass er so komische Aussagen gemacht hat letzter Zeit, weiß ich nicht. Kann sein, kann auch nicht sein. Es ist einfach vielleicht okay, dass sich manchmal einfach ein Generationenwechsel vollzieht.
Mhm.
Ich bin auch schon immer der Jüngste, aber die Generation da über mir, da gibt es voll viele gute Leute, die irgendwie einen guten Grundstein für die Nächsten legen. Und es gibt aber irgendwie so welche, die so an dem Alten festhalten und sagen, das ist das Beste und das gefühlt bis mit ins Grab nicht ändern wollen.
Mhm.
Und so ist mir das vorgekommen bei der Verleihung. So viel Positives, die er eigentlich gehabt hat, so komisch ist immer teilweise eingefahren.
Ja.
Du hast da Teile gesehen, oder?
Ich habe es dann, weil du es gesagt hast, nochmal nachträglich angeschaut und ja, es ist halt, es ist nicht unbedingt so, als hätte man das Gefühl, es ist mit der Zeit gegangen worden.
Ja.
Und auch so vom Publikum, no offense, aber es waren jetzt auch nicht wahnsinnig viele junge Talente, die da irgendwie, also man hat halt so das Gefühl, das ist halt wie so ein elitärer Kreis. Ich meine, man muss dazu sagen, das ist ja ein Publikumspreis. Ich habe nämlich mich extra auch nochmal ein bisschen damit befasst.
Ja, das war vom
also von der Kurier
veranstaltet.
Vom Kurier wird es veranstaltet und es gibt dann eben schon ein Publikumsvoting. Ich habe es nicht mitgekriegt, also ist an mir vorübergegangen, aber ich lese auch keinen Kurier oder so. Aber auf jeden Fall hat schon quasi das Volk oder die Leserschaft und Hörerschaft, weiß nicht, das entschieden, wer dann Preisträger ist. Aber also von der Auswahl der Nominierten waren jetzt irgendwie auch nicht wahnsinnig viele Nachwuchstalente oder so dabei, sondern man hat halt schon so das Gefühl, es ist halt irgendwie auch so eine österreichische Fernsehelite, die sich da halt irgendwie gegenseitig das so zuschachert und ja, ich weiß auch nicht, da irgendwie Stefan Raab und Bulli haben ja irgendwie auch damals lustige Sachen gemacht und Bulli hat ja auch diesen neuen Film jetzt, wie heißt der Kanu, das Manitou oder wie heißt
das
der Film?
Kanu.
Das
ich
Kanu.
Hab nicht
also zum Beispiel der Schuh des Manitou, ich war denn im Kino, ich habe mich am Anfang immer absolut schlapp gelacht, ich glaube, ich bin mit meinem Papa, der ist mit mir 4 oder 5 Mal, das war die Zeit um die Scheidung, und da hat mein Papa dann so quasi alles, was wir machen wollten, immer mit uns gemacht. Und ich glaube, ich war den 4 oder 5 Mal wirklich im Kino, weil ich den so cool fand und so witzig fand. Und heute, ich darf jetzt aber diesen neuen nimmer anschauen gehen, weil ich so das Gefühl habe, er hat sich halt nicht damit auseinandergesetzt. Er hat sich nicht damit auseinandergesetzt, dass halt diese Witze über die Ureinwohner einfach heutzutage nimmer witzig sein. Und
weil du hast ihn jetzt ja auch nicht gesehen.
Ich habe nicht gesehen.
Aber er macht...
Aber es ist ja zum Beispiel bei der Romy wieder dieser Schmäh gemacht worden mit Indianer und er sagt Servus und oder am roten Teppich oder irgendwie so. Und ja, kann man machen, vielleicht sehe ich das alles irgendwie auch zu eng, aber ich denke mir halt so, wenn man weiß, es verletzt einfach Menschen, dann muss ich es doch einfach nicht machen. Ich verstehe das nicht. Dass man
ja,
dann irgendwie
also
so sagen
hin und her
muss,
gerissen. Sind wir zu woke teilweise?
Das hat nichts mit zu woke sein zu tun, sondern eigentlich damit, dass ich weiß, ich verletze mit den Aussagen eigentlich eine Gruppe von Menschen. Ja, die werden sich die Romy jetzt wahrscheinlich nicht anschauen, hören, aber ich weiß nicht, wenn ich das weiß, kann ich da nicht einfach eine andere Art von Humor machen. Und das Gleiche, wir haben ja gar nicht drüber geredet, aber wir haben ja ähnliche Diskussionen geführt. Wir waren ja bei Felix Lobrecht im Kabarett, sagt man nicht, im Programm, oder? Wie sagt man
ja,
das?
So
Stück.
Live-Auftritt halt.
Ja, genau. Sein Comedy-Programm.
Live-Verteilung.
Die Witze-Verteilung.
Die Witze-Verteilung vom Lobrecht.
Und da war es so, ich fand den vor einem Jahr unfassbar gut. Ich fand die zwar, also den Podcast Gemischtes Hack, richtig, richtig cool. Und irgendwie hat sich das aber im Laufe des letzten Jahres für mich so verändert. Und ich weiß nicht da, ich finde es halt nicht witzig, wenn man die ganze Zeit irgendwie Witze über dicke Menschen machen muss, wenn ich selber nicht bin. Ich finde, der Vorredner, oh Gott, aber heute, wie sagt man denn, der Comedian, der davor aufgetreten ist, vor Felix Lobrecht, der war jetzt selber ein bisschen übergewichtig und hat es halt selber durch den Kakao gezogen. Und dann ist es aber wieder, finde ich, hat einen anderen Stellenwert, oder ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, wenn der Witze über sich selber macht, wenn man über sich selber lachen kann, das ist ein bisschen ins Lächerliche zieht.
Das ist das ewige Thema. Darf man nur über die Minderheit Witze machen, in der du angehörst? Ja, nein, das ist...
Der Grat ist halt so brutal schmal irgendwie.
Aber mir ist beim Lobrecht ähnlich gegangen, auch mit so derbs, ja, da musst du sie von hinten nehmen und...
Ganze Zeit diese Schwanzwitze, da war ich so, bist du 14 oder hast du solche Komplexe? Was ist da los? Und ich habe mich witzigerweise auch mit einer Journalistin dann ausgetauscht und die fand es wieder total, hat sich mega gut unterhalten gefühlt. Und ich war dann so, okay, vielleicht übertreibe ich ja einfach wirklich, ich weiß es
ich
nicht.
Ich denke es manchmal, aber ich habe den Vorredner, also den Comedian davor, einfach viel lustiger gefunden, aber voll witzig. Ich weiß nicht mehr, wer der Kassen hat, aber der hat mega abgeliefert.
Hat echt lustige
und es
Witze
hat so,
gehabt.
So gut gepasst.
Ja.
Und ja, ich finde es ja, das Ganze ist ja schwierig, lang auf der Bildfläche zu sein.
Voll.
Aber was auch Gottschalk betrifft, es ist ja voll okay, dass man für sein
halt
Lebenswerk...
voll leid eigentlich.
Ja, man muss auch voll respektieren. Es ist ja auch unfair, nur weil du alt bist, dass du abgesagelt werden musst. Weißt du, das sind ja immer so zwei Sachen. Man muss halt auch ein bisschen mit der Zeit gehen, so wie der Herbert Grönemeyer zum Beispiel, haben wir auch kurz geredet. Der macht das irgendwie wieder ganz geil, oder?
Mhm.
Der arbeitet mit Jungen zusammen. Die kriegen seine Reichweite und umgekehrt, das finde ich eine schöne Synergie.
Ja, und er hat sich aber auch mit ein paar Sachen auseinandergesetzt. Ja. Beim Gottschalk ist halt so, ja, es war früher so und man macht ihm ja jetzt auch keinen Vorwurf, oder was heißt, man macht ihm schon einen Vorwurf, aber man sagt halt einfach, es geht halt heutzutage einfach nicht mehr. Heutzutage ist es einfach absolut übergriffiges Verhalten, das war es früher auch, nur früher war es halt, hat keiner was dazu gesagt, die Frauen haben sich nicht gewehrt. Und jetzt ist es aber so, dass man sagen muss, na, es ist einfach nicht okay. Und bei diesen Fernsehgrößen, da merkt man halt einfach, dass ein unfassbar riesiges Ego hinter der Person steht, dass sie einfach ja nicht zurücktreten lässt. Also sie können sich einerseits nicht damit auseinandersetzen und auch nicht mit der Kritik auseinandersetzen oder die Kritik annehmen oder einmal sagen, stimmt, oder sich dafür entschuldigen, sondern eher so, man darf hier gar nichts mehr sagen und so immer dieses Verteidigen und dieses Zurückschlagen dann so ein bisschen. Und andererseits, ansonsten muss ich halt einfach sagen, vielleicht ist die Öffentlichkeit dann einfach nichts mehr für mich. Warum muss sie mich denn dem nur so aussetzen? Weil ich glaube, viele davon haben noch genug Geld verdient, wie jetzt auch Gottschalk beispielsweise. Der muss eigentlich nicht mehr in der Öffentlichkeit sein. Und jetzt gerade der Auftritt bei der Romy, ich habe mir dann echt gedacht, warum schützt den Corner?
Ich
weil es war echt ein peinlicher Auftritt und irgendwie ist es dann fast schon ein bisschen bemitleidenswert. Und die war danach echt so, irgendwas stimmt nicht da, irgendwas ist da. Er hat ja wirklich gewirkt, als hätte er einen Blackout. Und man merkt ja seine Unsicherheit, ich werde mich morgen wieder entschuldigen müssen dafür. Also du merkst ja schon, dass es irgendwie rattert, aber er kommt nicht mehr mit, er kann es alles nicht mehr einordnen. Und vielleicht geht es uns allen ja irgendwann so, aber dann ist halt auch so die Frage, vielleicht zieh mich dann einfach ab einem gewissen
ich
Punkt
Ich finde da, warum es da nicht eine Familie oder ein PR-Team irgendwie gibt, die einfach Empfehlungen auszusprechen. Es macht ab einem gewissen Zeitpunkt vielleicht Sinn, zumindest keine Live-Auftritte mehr zu machen. Ist ja auch noch was anderes, wenn man was aufzeichnet und das zwei, dreimal machen kann und so. Es muss halt auch seiner Verfassung gerecht werden und so. Oder?
Ja.
Es war echt, als hätte er kurz ein bisschen so, wie du sagst, so Aussetzer gehabt, so gedanklich, dass er nicht mehr genau gewusst hat, was er jetzt sagen soll. Und es war dann ja jeder, der Bergdoktor, der einer einmal so ein bisschen probiert hat, das Ruder herumzureißen.
Ja.
Der Hans Siegel. Ja, also alles ein bisschen so, man muss es anschauen, glaube ich, um sich ein Bild zu machen. Manchmal, einerseits denke ich mir, bin ich da zu kritisch gegenüber so Sachen wie blöde Jokes vom Lobrecht oder so alte weiße Männerauftritte? Oder kann ich da toleranter sein und einfach das gar nicht beachten und mich auf das andere konzentrieren?
Man ist ja, ich glaube, was man halt nicht vergessen darf, dass wir halt alle irgendwie an einem Punkt sein, wo wir lernen und wo wir anfangen, uns halt jetzt mit diesen Themen auseinanderzusetzen und jeder steht irgendwie woanders. Den einen beschäftigt, was weiß ich jetzt, feministische Themen, also mich beschäftigen feministische Themen wahnsinnig, weil ich vielleicht auch selber mehr davon betroffen bin. Andere Menschen setzen sich mehr mit Rassismus auseinander und jeder steht ja irgendwo anders. in diesem Prozess. Und ich glaube, prinzipiell entwickelt sich die Gesellschaft in eine gute Richtung. Es ist zwar so, ja, dass das Pendel immer irgendwie in ein Extrem schwingt und dann gefühlt wieder 2-3 Schritte zurück marschiert und dann sind wieder alle, wow, also jetzt ist es aber echt, also ein bisschen haben wir es jetzt zu weit getrieben mit der Gleichberechtigung,
ja,
und mit dem, jetzt ist
so
alles echt zu woke. Aber wenn man sich dann langfristig wieder in der Geschichte anschaut, normalerweise bewegt sich alles irgendwie nach vorne und es wird irgendwie besser. Und vielleicht sind wir doch irgendwie auch zu kritisch in vielen Dingen. Aber eben, wie gesagt, ich für mich kann dann ja eigentlich entscheiden, dass ich es nicht gut finde.
Ja, ich glaube oft das Hinschauen und sich darüber Gedanken machen, ist es das oder ist es too much oder zu wenig?
Mhm.
Und vor allem so Menschen, die ja so eine Reichweite haben und so eine Präsenz, die haben auch halt meiner Meinung nach eine gewisse Verantwortung.
Ja.
Auch für die Generationen drunter.
Ja.
Und deshalb ist das nur umso wichtiger.
Und zum Beispiel jetzt auch Felix Lobrecht, da habe ich mir nur gedacht, da waren ganz viele jüngere Männer, also keine Ahnung, so Anfang 20 und so, und wo ich mir denke, hey, du hättest so eine Chance, eine coole Botschaft zu verbreiten oder was Cooles. Er macht ja auch politische Statements und so, aber irgendwie halt immer so an der Grenze, also wo man schon weiß, ja, er ist jetzt nicht rechts, er spielt halt irgendwie voll und er provoziert das irgendwie auch. Aber wenn man es nicht weiß, dann hat man schon so das Gefühl, oder bist du doch leicht rechts angehaucht oder so.
Ja,
also so, wo
ich
mir denke, du könntest eigentlich viel eine coolere Botschaft vermitteln.
Er hat ja immer das Statement oder halt den Punkt, er kommt ja aus dem Ghetto in Berlin und so und ist halt, schmeißt sich selber immer in einen Topf mit den ganzen zugezogenen quasi oder migrantischen Hintergrundmenschen, weil er ja da herkommt auch. Ob er jetzt sein Vater Deutscher war oder nicht, spielt er da gar nicht so eine Rolle, aber deshalb nutzt er sich ja die Themen immer. Und deshalb ist irgendwie so, er müsste ja da viel mehr wissen. Oder wissen wir zu wenig wieder über das Milieu, warum das voll...
Hundertprozentig. Ja, kann wir nicht wissen.
Aber trotzdem finde ich manche Aussagen, weil er könnte halt das auch für ein bisschen mehr politische Gleichberechtigung und seine Plattform ist so groß. Ich finde, er könnte es nur mehr zum meiner Meinung nach Positiven verwenden.
Ja.
Manchmal spaltet er eher wieder oder polarisiert, was ja auch immer natürlich den Diskurs und die Gleichberechtigung vielleicht auch wieder anregt, ich weiß es nicht.
Ja, er hat ja da auch eigentlich dann schon auch sehr ableistische Witze gemacht, oder? Auch über Influencerin, die ihn damals, glaube ich, er freut sich wieder auf den nächsten Shitstorm. Dann hat es ja mit Luke Mockridge irgendwie. Naja, egal.
Ja.
So, es wird ja eh irgendwann, glaube ich, veröffentlicht werden und vielleicht greift man das dann nochmal auf und dann wird ja eh, wird man ja sehen, wie. Er hat ja eh selber gesagt, er freut sich schon wieder auf die Kritiken. Es wird sicher wieder zerrissen werden, sei Programm.
Ah ja. Jo. Was hat die beschäftigt? Ich habe sonst nur eine Beobachtung.
Ja, mich hat leider ein sehr trauriges Thema beschäftigt und zwar, ich habe es irgendwie dann schon vorletztes Wochenende mitbekommen, dass irgendwie also in meiner Insta-Bubble irgendwie der Aufruf geteilt worden ist, dass eben eine Grazerin vermisst wird und ich kannte die, also sie ist eine Influencerin, ich kannte sie nicht da, also weder persönlich noch jetzt auch über Instagram, aber es ist eben in meiner Bubble auch geteilt worden. Und jetzt vergangenes Wochenende hat sich herausgestellt, dass sie leider wirklich getötet worden ist. Und das, wir schreiben damit in 2025 den 15. Femizid in Österreich. Gerade vor, ich glaube, zwei Wochen, wurde in Innsbruck zwei Frauenleichen, also eine Mama und ihre, ich glaube, 10-jährige Tochter, die letztes Jahr angeblich auch von einem Arbeitskollegen ermordet worden sind, wurden die Leichen gefunden endlich nach ganz langer Zeit.
In einer Tiefkühltruhe.
Hinter einer Rigipswand. Und es ist wirklich so, mir hat es am Wochenende irgendwie wieder so erzürnt und es löst wirklich so eine Wut in mir aus. Es hat so gute Beiträge auf Instagram gegeben und ich habe es auch in meiner Story einiges geteilt dazu. Aber es macht so betroffen, es macht so wütend und es ist so, dass einfach ein Mann nicht damit klarkommt, dass eine Frau sich trennt, ihn ablehnt und dann sagt er einfach, und dann bringe ich die halt einfach um vor Wut, weil ich es nicht ertrage, dass du die Entscheidung triffst, dein Leben nicht mit mir zu verbringen oder wie auch immer. Und ich finde es so traurig, dass sie noch, sie war angeblich auf einer Weihnachtsfeier und hat dann nur einer Freundin aus dem Taxi geschrieben oder als sie halt daheim war geschrieben, bin irgendwie gut angekommen. Also allein so dieses, du musst als Frau, du hast immer Schiss, aber wenn du mit dem Taxi fährst, du hoffst, dass dir der Taxifahrer nicht entführt, dann denkst du, du bist endlich sicher, du bist daheim ankommen, atmest wahrscheinlich sogar einmal durch und dann schreibst nur deiner Freundin und dann lauert da einfach der Ex-Freund auf und bringt die um. Und das ist einfach, er hat sie dann einfach in einem, sorry, jetzt wird es irgendwie grafisch, Triggerwarnung an der Stelle, einfach in einem Koffer und dann in einem Wald verscharrt. Und der Bruder und der Vater oder Stiefvater des Täters haben mutmaßlich ihm auch nur dabei geholfen. Und es ist einfach nur so, es ist so widerlich, es ist so abscheulich, es ist, macht so wütend und es ist so, ich weiß nicht, wir haben einfach wirklich ein strukturelles Problem. Und es fängt einfach damit an, wenn man wirklich sexistische Witze macht. Es fängt einfach schon im Kleinen an, dieser Frauenhass. Und hey, wir müssen jetzt wirklich mal aufwachen. Lass es nur 10 Jahre sein, da sind wir in der Situation, dass unsere Töchter irgendwie abends auch unterwegs sein. Hey, es ist nicht auszumalen. Es ist wirklich, also ich hoffe, dass sich bis dahin in die nächsten 10 Jahre irgendwie was zum Positiven verändert. Wir haben mal gerade diesen Zeitraum, die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Das ist so eine Aktion von UN und ich weiß jetzt gar nicht, welche Organisationen dahinter stehen. Und ich habe das Gefühl, dass die unsere Frauenministerin gerade auch sich voll dafür einsetzt, einfach für Schutzprogramm und das einfach wirklich, ja, mir regt es ja auch schon so auf, wenn dann wirklich in den Medien, bis vor kurzem ist ja nicht über Femizide geschrieben worden, sondern einfach über Beziehungstaten, Liebesdramen, so, na, es ist kein Liebesdrama, es ist einfach Mord.
Mhm. Und meistens stirbt die Frau bei sowas.
Nicht meistens, Steff,
ja,
immer, bei Femizide immer,
ja,
wird die Frau umgebracht.
Familiendrama, sagst.
Oder irgendwie vorletzte Woche ist in Wien oder in der Wiener Gegend hat ein Vater auf seine 15-jährige Tochter auf offener Straße mit einem Messer eingestochen. Die hat, glaube ich, nur überlebt, weil wirklich Passanten eingegriffen haben und Zivilcourage bewiesen haben, weil er erfahren hat, dass sie einen Freund hat. Und gestern war auch wieder die Schlagzeile, dass ein 6-jähriges Mädchen das SOS-Zeichen, das Internationale, das, ich möchte es unbedingt auch den Mädels lernen, die hat das einfach der Polizei gezeigt und hat sich herausgestellt, die Mama, also ihre Mama, und es war nur ein Baby und eben dieses 6-jährige Mädchen, die sind einfach von dem Mann entführt worden und einfach nur durch einen Zufall, weil der einen Verkehrsunfall gebaut hat und sich nicht ausweisen hat können bei der Polizei, sind die irgendwie länger aufgehalten worden und dann hat das Mädel das Zeichen dem Polizisten gegeben, mhm, und da, so hat sich herausgestellt, dass sie entführt wurden, also dass es eigentlich gerade eine Entführung war. Und es ist einfach nur so absurd, in welcher Welt wir leben, wirklich, als Frau, und es ist so, ich weiß, dass in diesem Podcast auch viele Männer zuhören und Frauen, die irgendwie, ja, den Podcast mit Männern hören, echt, hört zu, setzt euch bitte mit der Lebensrealität von Frauen auseinander. Und es ist einfach so traurig, dass Frauen in ihrem eigenen Zuhause nicht sicher sind, weil der Partner seine eigene Wut nicht unter Kontrolle hat. Und in diesem Zuge, ich habe ganz einen coolen Instagram-Beitrag gesehen und den würde ich voll gern vorlesen. Ich gebe natürlich auch die Credits.
Ja, nur bis du das findest. Ich habe ja den Beitrag in meiner Story mal geteilt, das Heimat bist du toter Töchter.
Mhm.
Da wo ja auch eine geschrieben hat, über eben die Influencerin, die ja dann quasi tot gefunden worden ist. Und ich habe es einfach mal bei mir geteilt. Ich habe ja eher männliche Follower, durch die auch wahrscheinlich viele weibliche. Und es ist ja bei Stories oft, dass man eine Reaktion kriegt von Menschen, oder? Ein Herzl oder Klatschen oder irgend sowas. Und auf die Story, glaube ich, haben, glaube so 50, 60 Leute ein Herzl geschickt. Davon 2 Männer.
Das die sagt, drauf reagiert
die
haben.
Die drauf reagiert haben. Wenn ich siehst, was ich, wenn ich was für Sport oder irgendwas teile, sonst ist so halb oder mehr Männer. Das kommt mir vor, widerspiegelt einfach genau auch das grundstrukturelle Problem. Es interessiert schon mal die meisten Männer nicht. Oder sie befassen sich nicht damit oder wollen sie nicht damit befassen.
Muss man jetzt ehrlicherweise auch sagen, ich habe da auch nochmal einen Stups in die Richtung gegeben und habe gesagt,
ich weiß.
Bitte teile es jetzt einfach mal. Mhm. Wir haben ja schon im Podcast später, drüber gestritten, wo ich gesagt habe,
können wir ja noch, Mund aufmachen. Später kommen wir ja noch zu einer Bezugnahme. Mhm. Aber ja, das wollte ich einfach gleich sagen. Das ist meine Beobachtung dazu. Wie kriegt man es besser unter die Männer auch, dass das strukturell in die Hand genommen wird für alle?
Keine Ahnung. Ja. Eigentlich nur, indem andere Männer anfangen, also indem ihr euch traut, auch den Mund aufzumachen und einfach zu sagen, und der Beitrag, der ist wirklich super, deswegen möchte ich ihn gern vorlesen, ja, und ich verlinke ihn auch in den Shownotes. Aber Feministinnen, Frauen können sich einen Mund fusselig reden. Es werden andere Frauen anfangen, drüber zu reden. Und man wird dann streiten, so wie wir das auch bei uns in unserer Beziehung ist es auch schon länger irgendwie ein Prozess, dass ich irgendwie merke, hey hoppla, irgendwas läuft da in unserer Gesellschaft nicht richtig. Es ist nicht ganz fair. Ich fühle mich da auch benachteiligt bis zu einem gewissen Grad und die darauf aufmerksam mache. Und dann sind es ganz viele Diskussionen, ganz viele Streits. Ich habe heute ein Reel dazu geteilt, dass Männer das einfach wahrscheinlich nie verstehen werden. Und mein Vorwurf ist ja eben genau das, ihr habt keinen Bock, euch am Ende des Tages so richtig damit auseinanderzusetzen, weil ihr wartet dann so lange ab, bis man euch das irgendwie vorkaut und bis man dann sagt, hey, es ist aber so, es gibt Mental Load, es gibt die Strukturen und so. Und so ist die Lebensrealität für uns Frauen. Was cool wäre, ist, wenn ihr euch einfach mal, vielleicht kommt, jetzt kommt die Weihnachtszeit, wo es ruhiger wird oder so, kauft euch einfach mal ein feministisches Buch. Ich kann gerne ein paar Empfehlungen in die Shownotes schreiben. Lest es einfach mal. Unsichtbare Frauen ist zum Beispiel, Unsichtbare Frauen, glaube ich, heißt der Titel, aber ich schreibe es in die Shownotes. Ist ein super Einstiegsbuch, dass man einmal checkt, wie funktioniert unsere Gesellschaft. Das ist nur auf Männer aufgebaut. Wir haben das eben im Podcast auch schon öfter, dieses, dass die Crash-Tests nur an männlichen Dummies durchgeführt worden ist, dass in der Medizin einfach die allermeisten Medikamentenstudien nur an Männer getestet worden ist, weil der Zyklus zu komplex ist für die Studien. Also es gibt keine Medikamente und keine Behandlungen, so langsam gibt's was dafür, aber für Endometriose, Adenomiose. Also es ist einfach so, fangt's mal an, euch da reinzulesen und ihr werdet's merken, ihr könnt es nicht mehr wegschauen. Und das ist einfach so dieses, lasst es euch nicht vorkauen, weil dann müssen Frauen oder diejenigen, die eh schon strukturell benachteiligt sind, on top nochmal diese erzieherische Arbeit leisten und sagen, hey, bitte hör mir da kurz zu, bitte teil das, bitte macht ihr, setzt euch doch mal von euch aus damit auseinander, auch wenn es euch nicht betrifft, auch wenn es gerade nicht zu eurem Vorteil ist, aber das Patriarchat und patriarchale Strukturen sind für Männer genauso schädlich, toxisch.
Voll von Nachteil, und das ist das, genau, was ja nicht ankommt.
Dieses einfach, wie gesagt, wir reden eh so oft drüber, dieses, dass Emotionen einfach so, dass man das Gefühl hat, man ist ein Schwächling, wenn man Emotionen sagt.
Man merkt ja, wie du jetzt gerade drüber redest.
Ja. Ich lese den Beitrag vor. Und zwar, die Frau, die den Beitrag erstellt hat, heißt Victoria Eisterer. Und ich verlinke das alles natürlich. Also ich will da keine Credits für mich einstreichen, sondern der ist von ihr. Und ich finde es wirklich voll gut, wie sie es geschrieben hat. Es heißt, wie Männer wirklich helfen können. Und dann gibt es unterschiedliche Slides. Situationen, in denen Männer nicht mehr schweigen sollten, und sollten ist durchgestrichen, dürfen. Und jetzt gibt es da mehrere Beispiele. Wenn ein Mann eine Frau bedrängt, stell dich dazu, frag, alles okay, bleib kurz da. Das alleine kann Gewalt verhindern. Nächste Situation. Wenn jemand sexistische oder übergriffige Witze macht, einfach sagen, das ist nicht lustig, ein Satz, riesige Wirkung. Wenn ein Mann Grenzen verharmlost, nein heißt nein, immer. Egal ob im Club, im Gespräch oder in Beziehungen. Wenn andere Männer Frauen beleidigen oder entwerten, einfach sagen, so spricht man nicht über Frauen. Simpel, direkt wirkt immer. Wenn jemand sagt, sie hat's provoziert, kein Outfit und kein Aussehen provoziert Gewalt, nie. Das ist eine der wichtigsten Klarstellungen überhaupt, schreibt sie. Wenn eine Frau nachts allein geht, fragt's, soll ich kurz warten, bis du da bist? Schreib mir, wenn du zu Hause bist. Das ist minimaler Aufwand und maximale Sicherheit. Wenn ein Mann eine Frau einfach so Schatzi Mausi nennt und sie lacht nur unsicher, sag, nenn sie beim Namen, sie muss sich nicht erklären. Wenn in Gruppenchats oder Männerrunden über Frauen hergezogen wird, verlass ihn nicht, sag etwas. Die Falschen schweigen, die Richtigen sprechen. wenn Männer im Gym, im Club oder auf der Straße starren. Sagt einfach zu denjenigen, hör auf so zu starren, was soll das? Yes, das wirkt wirklich. Sie schreibt dann ganz am Ende nur, heute geht's nicht um Schuld, heute geht's um Verantwortung, um all die Situationen, in denen Gewalt an Frauen nicht aussieht wie ein Schlag, sondern wie ein Witz, wie ein Kommentar, ein Blick, ein Schweigen. Und genau dort brauchen wir Männer, die nicht wegsehen, die nicht leise bleiben, die nicht mitlachen. Ich teile es auch nochmal auf Insta, aber ich fand's so cool. Vielen Dank für diesen Beitrag und verlinke es euch in der Shownote, in den Shownotes, dann könnt ihr es anklicken und euch durchschauen nochmal. Aber ich finde, es trifft so genau. Es sind wirklich diese kleinen alltäglichen Situationen, Momente, wo einfach schon Gewalt eigentlich auch verbal passiert.
Das ist auch das, wo wir letztes Mal schon mal drüber gesprochen haben mit Lach doch mal und so. Das sind so die ersten Anzeichen, wo Männer, die vielleicht mal eine Grenze überschreiten werden.
Es ist ja schon eine Grenzüberschreitung, wenn du zu jemandem, zu einer Frau sagst, lach doch mal, schaust viel schöner aus und lachst.
Ja. Ich habe kurz eine lustige Beobachtung.
Okay.
Zum Aufheitern. Ein bisschen so Unterschied Stadt- und Landleben. Ich war in Hopfgarten, während ich am Filmfestival Kitzbühel war, habe ich zweimal in meiner Heimat geschlafen, bei meinen Eltern, Hotel Mama. Und da wollte ich am Sonntag, waren wir ja dann da nochmal. Und Samstag. Ich wollte eine Zeitung holen, die Tiroler Tageszeitung, weil da ist immer so ein cooles Rätsel drin am Sonntag. Und in Innsbruck kann man die ja annehmen und dann haut man Geld rein, oder? Das ist eine Kasse. Und da hat die Kasse gefehlt, jetzt ist das ganze Geld lose in der Plastikhülle drin gelegen. Glaubst du, dass in Innsbruck oder in der Stadt so ein Vertrauen geben von den Einwohnern, dass man da das Geld reinschmeißt, einfach in den Sackel, wo es jeder außernehmen könnte? Weil in Hopfgarten war da unsere 10, 15 Euro drin.
Echt?
Und jeder hat einfach dazu geschmissen.
Irgendwie nett.
Irgendwie nett, oder?
Ja. Ich glaube, es wär in der Stadt nicht so.
Ich glaube auch nicht. Nein. Ich glaube, wenn da keine Kasse ist, dann ist in der Stadt so das Credo, okay, heute ist sie gratis.
Ja, genau.
Oder?
Fix.
Genau. Und am Land so, haben sie die Kasse vergessen. Ja, da schmeiße ich den Euro so rein.
Ja, ist nett. Vielleicht kennt man ja denjenigen oder diejenige, die das austeilt. Ich weiß gar nicht, aber es kriegt ja die Tiroler Tageszeitung, oder? Das Geld.
Keine ich glaube nicht, dass das der Lohn ist von demjenigen, der das austeilt. Weiß es nicht. Ja. Okay. Wollte ich nur sagen als Beobachtung. Aber nach der kurzen Auflockerung wieder tief rein ins Thema, wir haben eine Bezugnahme gekriegt, die mich und uns beide auch ein bisschen mal in die Mangel nimmt. Thematisch kann ich es kurz rüberbringen, oder? Thema 1 betrifft mich, dass ich in jeder Folge quasi nur so performative-mäßig ich bin ja so ein Feminist, sage einbar, und eigentlich nichts von dem ganzen Thema verinnerlicht habe, ist ein Kritikpunkt an mir gewesen. Hat mich sehr auch zum Nachdenken gebracht. Das hat ein Mann geschrieben. Genau. Und eben, ich glaube, auf die Folge, genau, das war auf die Folge, wo ich vom Geschirrspüler erzählt habe, dass ich ja manchmal in der Küche was jongliere. Vielleicht ist das auch so umgekommen, als würde ich jeden Tag absichtlich 5 Schüsseln zusammenhauen, weil ich damit jongliere. Das stimmt natürlich nicht. Das passiert schon eher versehentlich beim Aus- und Einräumen. Jonglieren tue ich eher mit Orangen oder so. Aber das scheint dem ziemlich getriggert zu haben und genervt zu haben.
Naja, er hat halt gesagt, dass ich mich darüber beschwere und sage, mir macht es traurig oder mir macht es wütend, dass einfach das schöne Geschirr kaputt geht. Und du einfach irgendwie gesagt hast, ja, ist mir wurscht, ich werde mich da nicht ändern. Ich mache das trotzdem, genau, ich mache das einfach weiterhin so. Also, dass du eigentlich quasi auf meine Gefühle gar nicht eingegangen bist und das auch nicht zur Kenntnis genommen hast. Er hat dann irgendwie geschrieben, wie ein 18-Jähriger auf Testo, der irgendwie sich halt, und Hauptsache, aber du tust immer so oder sagst halt sehr viel feministische Dinge im Podcast und dass man es dir quasi dann nicht abnimmt. Ja, das war ja so die Aussage dahinter.
Voll.
Und was hat es mit dir gemacht?
Dass ich jetzt beim Spülmaschinenausräumen echt immer neu an das denken muss.
Das ist so krass, dass irgendwie so Kritik einfach 10-mal mehr
negativ,
hängen
bleibt.
Negatives
kommt so 100-mal mehr an.
Ja.
So krass, ja, warum ist das so? Vielleicht ist es ja gut. ich finde nicht, dass ich jetzt nur ein Darsteller bin, weil es darf man den Podcast nicht machen. Ich habe auch zwei Töchter, wo ich die ganze Zeit drüber nachdenke. Also ich für mich glaube, ich habe da eine gute Richtung. Man kann es immer besser machen. Man kann immer noch mehr für Gleichberechtigung, für Feminismus auch als Mann stehen. Ich probiere es weiterhin. Das ist das Einzige, was ich jetzt darüber sagen kann.
Also ich finde es ja ganz cool, weil sie hat uns ja bald, es gibt noch einen zweiten Punkt, auf den kann man ja gleich nochmal eingehen, den er auch kritisiert oder den er halt anstrengend findet, wenn man uns so zuhört. Und so zum Thema quasi, es wird dir ja vorgeworfen, du wärst so performative male. Und da muss ich jetzt sagen, finde ich jetzt auch nicht, dass das der Wahrheit entspricht, weil das würde ja bedeuten, du gibst nur vor, feministisch zu sein, weil es gut ankommt, aber die interessiert es im Endeffekt nicht. Und da muss ich sagen, das stimmt nicht da. Es ist so, dass es dich schon interessiert und dass du auch immer mehr deinen Blick dafür öffnest und auch immer offener auf die Themen wärst. Vor drei Jahren, jetzt haben wir überhaupt noch nicht so viel über solche Sachen geredet, aber auch vor einem Jahr hätten wir wahrscheinlich jetzt angefangen wieder streiten und halt ziehst du dir die Sachen gar nicht mehr so als Kritik zu. Das heißt, es gibt ja diesen Prozess. Mein Vorwurf an die und an die Männerwelt, das ist auch mein Reel, was ich halt gepostet habe, ist schon so ein bisschen eben, was ich vorher auch gesagt habe, dieses von sich aus einfach mal anfangen, sich damit auseinanderzusetzen und nicht nur so warten, bis man halt damit konfrontiert wird, bis man entweder einen Streit dazu hat, sondern dann einfach mal anfangen von sich aus, sich zu informieren, mal hinzuschauen, einmal versuchen zu verstehen, was bedeutet Mental Load, Emotional Load, so die ganzen Sachen, über die immer gesprochen wird.
Yeah,
und da muss man halt sagen, das ist halt leider ein Prozess in unserer Gesellschaft und wir stehen an unterschiedlichen Punkten und das muss man auch bis zu einem gewissen Grad einfach akzeptieren, dass es dann nicht so schnell vorangeht, aber man kann halt schon sagen, dann lies halt einfach mal ein Buch dazu oder befasst dich einfach mal von dir aus damit und das ist oft so ein bisschen mein Kritikpunkt, dass du ja auch oft wartest, bis ich sowas an dich herantrage und dann natürlich du schon so viel drüber redest und sowas ja dann auch voll cool ist und du auch dein Umfeld wieder ja, dann abholen kannst und auch Männer abholen kannst zu dem Thema. Aber es
ja,
ist halt
ich bin ja auch in so einem Umfeld, wo außen kommt sowas voll wenig.
Ja.
In der Welt, wo ich mich bewege. Leider, oder ich weiß nicht, ist halt einfach so, vielleicht wenn ich jetzt in Wien oder Berlin oder keine Ahnung, wo es ein bisschen in andere Bereiche unterwegs wäre, vielleicht wäre das anders, weil man viel mehr damit konfrontiert ist, auch von außen. Bei uns kommt es ja eher nur von innen.
Von mir.
Ja. Ja, aber du weißt, was ich meine, oder?
Ja, ist ja wirklich so.
Ich bin in meinem Umkreis eher der da am gebildetsten ist und da, wenn ich im Podcast so eine Nachricht kriege, scheine ich immer nur der over-performative Male zu sein für manche. Aber
ja,
eben, jeder versucht es, ja, oder ich versuche es zumindest für mich so zu machen. Ich glaube, der erste Schritt ist ja schon mal die Ignoranz zu überwinden als Mann, oder?
Ja.
Und sich einfach dem Thema überhaupt sagen, ist mir wurscht, betrifft mich nicht, ich bin ja ein Mann.
Und auch nicht angegriffen fühlen davon. Also ich habe dieses Video mit Manautovic geteilt und dann habe ich ja wirklich eine Diskussion drüber geführt. So, ja, aber
das
ich bin nicht all man. So, ja, ich weiß das, aber dann wirklich, dann sei laut und sag halt einfach, ja, es gibt strukturelle Ungerechtigkeit im Sport und in der Sichtbarkeit für Sport. Also da gibt es so viele Dinge, wo man eigentlich sich dann wirklich anfangen kann damit, zu befassen und auseinanderzusetzen und nicht nur einfach zu sagen, naja, ich kann nicht dazu, ich bin keiner von denen. Ja, das ist uns schon allen bewusst, dass es nur ein kleiner Prozentsatz ist, aber es ist irgendwie, egal welche Herkunft, egal welche Religion, am Ende des Tages ist es immer das Geschlecht, jetzt gerade wieder in Richtung Femizide und so weiter. Und da muss man halt einfach sagen, ihr Männer seid dann jetzt auch in der Verantwortung, einfach nicht mehr wegzuschauen und einfach auch euch einzusetzen und euren Mund aufzumachen für eine gerechtere Gesellschaft.
Ja, und vor allem, wenn man eine Zukunft will, eben, die nicht rückschrittlich ist, sondern fortschrittlich. Ja, voll.
Und das zweite Thema, was in dieser Mail dann noch zum Ausdruck gekommen ist, dass es quasi nervig ist, uns mit unseren Privilegien zuzuhören, jetzt mit der größeren Wohnung und dass wir uns das jetzt leisten können. Und einfach so eine Küche, eine neue kaufen können. Und ja, absolut, das ist auf jeden Fall ein Punkt, dass wir da Privilegien haben. Ich will irgendwie gar nicht in die Rechtfertigung. Ach so, genau, und dass es nichts mit Manifestation und sowas zu tun hat, dass es halt quasi einfach nur eine Form von Privilegien ist, die wir haben. Absolut, brauchen wir gar nicht drüber reden, dass wir Privilegien haben, dass wir das jetzt möglich machen können. Ich will nur an der Stelle sagen, es ist ja nicht leicht. Und ja. Diese Privilegien, die wir beide vielleicht halt haben, aber auch vor allen Dingen, muss ich jetzt echt sagen, AI, ich habe mir das erarbeitet. Und ich reagiere echt ein bisschen empfindlich drauf, weil ich habe jetzt, wir haben ja diese Paartherapie begonnen und da ging es auch nochmal darum, voll viel über die eigene Kindheit zu reflektieren. Also ich bin 1 von 4 Kinder einer alleinerziehenden Mama und es war nicht leicht. Ich habe nur studiert, weil in Österreich Studiengebühren gefallen sind. Ansonsten hätte ich glaube ich nie ein Studium angefangen. Es gibt viele Dinge, die irgendwie, wo ich vielleicht Glück gehabt habe oder wo ich dann einen guten Zeitgeist erwischt habe und so machen habe können. Aber es war nicht leicht und ich habe auch bis, weiß ich nicht, einen Tag vor der Geburt gearbeitet. Ich habe auch mit 2 Babys eigentlich weiter durchgearbeitet und mir das Unternehmen und da, wo ich heute stehe, ich habe es mal erarbeitet. Es hat mir keiner was geschenkt.
Ja.
Und deswegen regt mich das irgendwie so auf, weil ich höre da diese Unzufriedenheit auch raus und diese, und ich merke das auch, viele, die mir jetzt irgendwie auf Insta geschrieben haben, ich freue mich für euch, für diese Wohnung, wo ich dann echt sage, echt danke von Herzen, dass du es schreibst und dass du die mitfreuen kannst, weil ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist und ich weiß, dass wir da gerade in einer sehr glücklichen Lage sind. Aber ich kann einfach auch nur jedem raten, ich weiß, wir haben schwierige Zeiten und es ist alles gerade nicht so einfach, aber wenn ihr unzufrieden seid mit der Situation, in der ihr euch befindet, es kommt keiner, der an eurer Tür klopft und euch abholt oder an die Hand nimmt, ihr seid die Einzigen, die das verändern können. Und das muss man wirklich ein bisschen checken, weil wir sind in dieser Surara-Gesellschaft zum Teil einfach auch.
Ja, und Neidgesellschaft.
Und Neidgesellschaft, das, wo man dem anderen echt die Butter und das Schwarz, also die Butter am Brot nicht gönnt und das Schwarz unter die Nägel nicht gönnt. Und das echt, ich bin allergisch dagegen.
Ja, darf ich da auch kurz einhaken, weil es ist ähnlich wie bei dir. Bei mir war es vielleicht kindheitsmäßig nur alles anders, aber nach der Schule, ab Tag 1 aus der Schule aussehe, habe ich mir bis heute zu 100% mein Leben selber finanziert. Ich habe die Uni selber finanziert, ich habe immer meine Wohnung, habe keinen Zuschuss von irgendwo her gekriegt, bis heute nicht. So ist es bei dir auch. Ich habe auch während der Uni einmal in der Woche beim Installateur gearbeitet, wo ich Klos ausgerissen habe mit dem Schremmhammer, habe im Sommer 60 Tage durch auf einem Abenteuerpark gearbeitet, damit ich mir das Jahr Uni leisten kann, habe jetzt unsere Firma gegründet, ohne Fremdkapital, alles selber, so wie wir heute da stehen. Deshalb
die Kontakte selber alles erarbeitet.
Genau, also ich bin in einer völlig neuen Branche rein, wo ich auch nichts von daheim mitgekriegt habe, weil es einfach was anderes ist. Also mir nervt das auch. Das ist eher dann so ein Spiegel, der sich vielleicht die Hörermail, der Verfasser sich auch wieder vorsetzen kann, vielleicht hilft dir das, dass man einfach auch nicht jemanden, wo man gar nicht alles drüber weiß, etwas nicht gönnen kann, weil man vielleicht mal bei sich selber schauen muss, ob vielleicht da auch irgendwas nicht cool läuft.
Und das, ich merke das bei mir selber, aber wenn ich merke, boah, an der Person, mich nervt dieses Thema oder ich entwickle da vielleicht echt auch sogar Neidgefühle, dann ist ja immer die Frage, warum denn? Was habe ich in mir, welchen Mangel oder wo bin ich gerade eigentlich unzufrieden, dass ich diese Gefühle der anderen Person gegenüber, es hat nichts mit der anderen Person zu tun, sondern es ist eigentlich immer nur bei einem selber. Und absolut, wir haben gerade das Privileg, es ist für uns aber auch ein Riesenstep, jetzt gehe ich eh schon wieder ins Rechtfertigen, dass wir das jetzt machen. Wir sind beide selbstständig, es sind wirtschaftlich wirklich keine sicheren Zeiten.
Wir wissen selber, es ist riskant.
Ja, und wir glauben da einfach an uns und dass wir es irgendwie hinkriegen. Und wie gesagt, es ist aber nicht so leicht, wie es von außen vielleicht manchmal ausschaut. Und es ist wirklich auch so, hey, wir haben uns den Arsch abgearbeitet, dass wir halt auch da stehen können, wo wir gerade stehen. Und das wollte ich einfach nur mal gesagt haben, dieses sich hinsitzen und bei anderen kritisieren oder auf andere neidisch sein, hey, es bringt dich selber nicht weiter und es macht dein Leben wirklich auch nicht besser.
Nein. Und man hat nie die Insights, wie ist jemand da gelandet. Also solange man das auch nicht weiß, kann man sich ja gar kein Urteil erlauben.
Mhm.
Ist einfach so.
Ja, es hat mich sehr zum Nachdenken gebracht.
Ja, beides.
Zuerst habe ich eh so gedacht, boah, nein, ich will ihm gar nicht so viel Raum geben, aber letztendlich wollte ich doch irgendwie was dazu sagen.
Ja, und ich bin bei dir immer gescheit, nimm da so ein bisschen negative Kommentare nicht so zu Herzen und selber denke ich tagelang drüber nach.
Ja, natürlich. Jeder negative Kommentar braucht 5 positive, um es wirklich innerlich wieder auszugleichen.
Leider.
Ja. Okay, ja. Wir haben aber auch noch ein Hauptthema und zwar eine Nachricht, die war auch sehr spannend und passt gerade sehr, sehr gut. Ich würde sie einmal noch kurz vorlesen. Und zwar geht es um das Thema Wichtel, Nikolaus, Christkind, wie wir das sehen. Ob man die Kinder eben anlügt oder Lüge als Magie verpackt zu lassen. Ich merke, dass mich das Thema von Jahr zu Jahr mehr beschäftigt, weil mein ältestes Kleinkind ab nun in einem Alter ist, wo wir uns entscheiden müssen, starten wir diese Lüge oder nicht. Die letzten Jahre haben wir Nicolo, Christkind und dann auch Osterhase ganz traditionell österreichisch zelebriert, würde ich sagen. Aber jetzt ist das älteste Kind 3 und beginnt zu verstehen, nachzufragen. Es fragt mich zum Beispiel jeden Abend vorm Schlafengehen, Mama, gibt es Monster? Dann muss ich immer sagen, schon fast als Ritual, habe das Gefühl, es gibt ihr Sicherheit. Nein, es gibt nur Menschen, Tiere und Pflanzen. Monster gibt es nur in Geschichten. Neuerdings wird nach den Monstern auch immer nach den Einhörnern gefragt, ob es sie gibt. Ich merke, da ist viel Unsicherheit und sie verlässt sich so sehr auf unser Wort. Also wenn Papa und Mama ihr sagen, also unserer Tochter, dass es keine Monster und Einhörner gibt, kann sie beruhigt einschlafen. Auch das Thema, wer betritt unsere Wohnung, wird zum Thema. Deshalb haben wir letztes Jahr schon begonnen, den Nicolo-Stiefel vor der Eingangstür aufzustellen, damit sie sicher weiß, dass niemand außer Menschen, die wir kennen und die wir bewusst reinlassen, die Wohnung betreten darf. Wie aber nun mit dem Christkind tun? Terrassentür offen lassen, damit es reinfliegen kann? Ja. Aber generell möchte ich mein Kind anlügen. Mein Partner und unsere Familie sehen das da eher klassisch, möchten den Kindern nicht die Magie nehmen und den Glauben rund um Christkind und Nicolo aufrechterhalten. Ich bin auch für Magie, aber vor allem dafür, den Kindern ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu geben. Mein Partner und ich haben nicht mehr lange Zeit, uns einig zu werden, wie wir das gestalten möchten. Wie siehst du das und wie Stefan und wie macht ihr das? Das würde mich so interessieren, euch darüber sprechen zu hören.
So, jetzt unser Fachwissen drüber. Boah, ich bin auch schon bei dem
Fachwissen?
Ja, das war Scherz. Ach so. Als waren wir jetzt Experten in so einem Thema. Wir können nur unseren Senf dazu geben. Ich muss sagen, klingt so, als wären die Kinder oder das Kind ähnlich alt wie unsere.
Ne, ist 3. Unsere sind 5 jetzt fast.
Achso, ist gestanden 3?
Ja.
Okay.
Weil gut zugehört.
Achso, das habe ich nicht gehört. Ja, eben, ich bin auch vor die Mädels oft mit den Fragen schon konfrontiert worden. So, gibt es Monster, gibt es Drachen, gibt es das Einhorn? Und ich habe bis jetzt immer so geantwortet, ich sage ja immer, jeder kann an das glauben, was er will. Ich sage immer, meistens ist es coole, dass man in die Gedanken so viele Welten erschaffen kann. Das probiere ich Ihnen immer zum sagen, weil eine von den zwei sagt auch immer, sie will was träumen. Dann sage ich, du kannst ja einfach, wenn du wach bist, träumen und dir alles vorstellen, was du willst. Und dann sage ich auch, es hat noch nie jemand in echt Einhörner gesehen und Drachen. Ich glaube, es ist nur in Geschichten, aber das Coole ist ja, du kannst einfach vorstellen, dass du auf ein Einhorn reitest und das ist dann ähnlich wie ein Pferd. Das wissen wir, dass es echt gibt. Und dann ist das eigentlich das Schöne und das probiere ich ihnen so zu vermitteln. Und was das Thema Traditionen so betrifft, ich probiere es da gleich zum sagen, weil wir haben ja auch gesagt, der Krampus ist nicht echt, da ist ein Mensch dahinter. Warum? Weil das habe ich irgendwie so krass gefunden, da war man bei uns in der Haustür dann auf einmal, obwohl man ja gar nicht mitgebucht hat.
Ja, das war wirklich auch verstörend. Ich habe es auch gut gemacht und würde es nie wieder machen.
Genau, und dann ist ja auch der Nikolaus,
der war auch verstörend.
Ja, oder muss man ja auch sagen, das ist auch nur der Nachbar, theoretisch, oder? Der steht für sowas. Weißt du, warum sagen wir, das haben wir ja dann gesagt, der Nikolaus ist der Nikolaus, aber der Krampus ist ein echter Mensch, der ist nicht echt.
Aber das es kommt ja jetzt ja auch der Nikolaus wieder in den Kindergarten. Ja. Das ist halt immer, also wenn ist wirklich
sie mich,
schwierig.
Ich tue eher so, wenn sie mich fragen, sage ich ihnen auf so eine schöne Art irgendwie die Wahrheit. Und egal wie man es macht, habe ich dann gelesen, es ist glaube ich cool, den Mitwisser irgendwann dann zu machen mit ihnen. Wenn sie dann älter werden, kann man ihnen ja so sagen, so, es ist ja so, das Christkindl und so, und das ist etwas, an was wir alle glauben und das, was ja eigentlich nur symbolisch dafür ist. Aber wir können ja weiterhin so da sein, das können wir. Da habe ich gelesen, dass man bei der Übergangsphase von Magie zur Wirklichkeit mit den Kindern so als Mitwisser spielen kann. Hilft wahrscheinlich vor allem, wenn es dann noch kleinere Geschwister gibt. Aber das habe ich gelesen, ist vielleicht eine gute Art und Weise, sie in die Realität zu bringen. So mitwissermäßig, dass man so, ja geheim, du weißt ja, ein Mensch kann ja nicht echt fliegen, das Christkind hat noch keiner je gesehen, aber es ist so eine schöne Magie und Ja, aber die Magie kann Oma, ja auch die Geschenke dieser, kaufen genau, oder so.
Die Magie kann ja irgendwann auch vielleicht dieser Zauber sein, dass man sich einfach, also quasi diese Liebe, die man sich entgegenbringt trifft. Und dass man eben auch sagt, hey, ich mach dir Freude und so weiter, also dass es in die Richtung geht. Ich kenne diese Gefühle auch, ich habe mir die Frage auch schon gestellt und irgendwie habe ich auch schon so ein bisschen Angst vor dem Moment, wenn sie dann kommen und sagen, hä, und habt ihr uns da angelogen und so.
Am im Wichtel und so.
Vor allen Dingen auch beim Wichtel, weil der ja bei uns einfach so einen großen Stellenwert hat und sie so cool finden und einfach wirklich, sie haben so ein Leuchten in den Augen und sie, ja, sie wachen in der Früh schon so aufgeregt auf und was hat der Heid wieder gemacht und so. Es ist wirklich so dieses, es hat halt so eine Form von Magie und es gibt doch auch, da kenne ich mich jetzt aber wieder zu wenig aus, dass Kinder halt wirklich bis zu, ich glaube so 6 Jahre oder so, wo sie dann das einfach checken, dass es halt wirklich diese Magie in der Form nicht gibt oder halt auch wieder diesen Blick für die Realität dann ein bisschen besser verstehen. Und ich weiß auch noch nicht so genau, ich fühle mich auch immer so wie in so einer Zwischenposition zwischen dem, man hat es halt früher immer so gemacht und dann war ja bei uns auch dieses Erlebnis, war das vor 2 oder 3 Jahren mit dem Nikolaus? Was? Wo der Nikolaus kommen ist, wirklich so, sehend.
Ja,
und wo ich danach gedacht habe, oh mein Gott, was für eine verstörende Erfahrung, warum haben wir das so gemacht? Aber es war halt bei uns auch so, es war auch bei uns als Kinder, dass mein Bruder wirklich panische Angst vor diesen Krampusen gehabt hat und der ist trotzdem jedes Jahr wiederkommen, weil es halt eben so war. Und wo ich dann einfach entschieden habe, na, der Nikolaus, der kommt einfach nicht mehr sehend, aber im Kindergarten kommt er halt trotzdem sehend, natürlich ohne Krampus. Es ist irgendwie so schwierig.
Ich glaube,
und warte ganz kurz, und ich finde es so wichtig, aber gerade wenn man merkt, das Kind hat Angst davor, bei uns ist auch schon die Frage gekommen, wie kommt es in die Wohnung? Ich habe das Gefühl, unsere Kinder haben jetzt da nicht irgendwie das Thema mit der Angst oder dass sie so, das ist bisher nicht aufkommen.
Die fragen sich nur logisch, wie das funktioniert.
Genau, sie haben jetzt ein paar Mal gefragt, wie kommt der durch die Scheibe und so.
Ja.
Und so, ich sage dann einmal, ich weiß es eigentlich nicht so genau, wie es funktioniert. Also ich versuche sie nicht anzulügen, sondern das auch eher offen zu lassen und wirklich das Thema Sicherheit finde ich das Allerwichtigste. Also ich finde es voll schön, wie sie es machen, dass sie dann einfach sagen, hey, beim Christkind bleibt die Tür offen. Also wirklich dieses Gefühl von Sicherheit zu geben, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, was Kinder brauchen, dass sie irgendwie nicht Angst davor haben vor irgendwas, was eigentlich nicht existiert, dass man da irgendwas in der Fantasie hervorruft, was sie dann einfach stresst und ihnen Ängste bereitet.
Genau, ich glaube, um das in einem erwachsenen Gehirn sich vorstellen zu können, ist ja ein bisschen so wie im Krankenhaus, wenn jemand stirbt, machen sie heutzutage immer nur Fenster auf Kipp, damit die Seele rauskommt.
Ja, aber das glaube ich auch, die Seele muss raus.
Egal, ob du das glaubst oder nicht, es ist ja auch für die, das nicht glauben, irgendwie einfach ein schönes Ritual, oder? So symbolisch für die, okay, jetzt kann derjenige wirklich raus wieder in die Welt, weil er halt in einem Raum jetzt gestorben ist.
Ja.
Und aus Erwachsener Sicht das nur besser vorzustellen, ist für mich auch, glaube ich, manchmal so, wie wenn du eine Figur in einem Film voll cool findest, oder? Zum Beispiel, was findest du gerade cool? Maxton Hall oder was auch immer, vielleicht irgendeine Frau in einer Serie und du findest den Charakter cool. Du weißt unterbewusst, okay, in echt gibt es sie nicht. Vielleicht bist du, wenn du ihn echt triffst, voll enttäuscht, weil der ganz anders ist und den Charakter gibt es nicht in Wirklichkeit. Du weißt es, aber trotzdem kannst du dich damit anfreunden, dass nur ein schöner Gedanke ist, dass es den gibt.
Mhm.
Und vielleicht ist das auch irgendwie das, was man die Kinder langsam dann so vermitteln kann. Das gibt's nicht echt, aber du kannst das auf dein Leben übertragen und einfach das Familie beisammensein, das was ja die Erwachsenen an Weihnachten eigentlich schön finden, dass man das mitnimmt und halt eben so langsam sie einweiht. Ich glaube, es ist okay, dass man ganz kleine Kinder unter Anführungszeichen anlügt, weil sie sind einfach nur nicht erwachsen und verstehen nicht alles.
Und es interessiert und sie am Ende eigentlich auch nicht wirklich, ob das Geschenk jetzt das Christkind gekauft hat und gezahlt hat und wer sich darum gekümmert hat, sondern im Endeffekt ist für sie wichtig, dass
das,
da Geschenk
passiert.
Das ist ja auch so Thema. Ich habe ja probiert in meiner Familie mal, wir wichteln ja immer, das heißt, wir machen eh nur noch ein Geschenk für eine Person und es ist ja wirklich, es gibt ein Budget, das abgesteckt ist, das muss auch eingehalten werden. jeder wünscht sich eigentlich dann schon was, damit man irgendwie auch nicht enttäuscht ist, weil es ist ja voll schwierig, jemanden dann auch nur wirklich eine Freude zu machen oder zu wissen, hey, was braucht die Person, weil eigentlich alles, was jeder braucht, kauft man sich am Ende des Tages irgendwie auch selber. Also sagt eigentlich jeder schon einen Wunsch. Das heißt, es ist ja eigentlich wirklich alles so sehr abgesteckt und dann habe ich halt einmal gesagt, was ist, wenn man halt einfach nur ein Gedicht vortragen? Das ist in meiner Familie, es hat auch kurz zur Diskussion, fast zum Streit
geführt. Ja, du siehst, der Veränderung ist für alle immer schwach.
Genau, es ist voll schwierig und es ist dann auch wieder okay. Ich war dann auch so, ich bin manchmal auch so, dass ich versuche mit dem Brechhammer oder wie sagt man, mit der Brechstange irgendwie dann so Veränderung durchzudrucken. Es ist aber auch okay, dass gewisse Sachen halt einfach seine Zeit brauchen und dass man vielleicht in Baby-Steps irgendwie versucht, das für sich so zu machen, dass es auch passt, so wie jetzt bei uns. Der Nikolaus, der kommt, aber er kommt halt nimmer in Person bei uns zu Hause und auch nicht mit dem Campus. Und wenn ich merke, die haben Ängste, dann würde ich immer sofort sagen, hey, das ist der Dude.
Genau.
Und der, ich habe dem einen Zettel gegeben und das war's der nur deswegen. Mhm. So, dann würde ich das wirklich, glaube ich, schon erklären.
Voll.
Bei uns ist auch so, dass ich das Gefühl habe, sie stellen jetzt nicht so die Fragen, wie funktioniert, sondern sie genießen auch gerade nur so diesen Zauber. Und das wollte ich auch noch sagen, ich habe das bei einigen jetzt auf Insta auch gesehen, wo die Kinder einfach älter sein, die auch wissen, dass die Eltern der Wichtel sein, die aber trotzdem da drin hängen,
genau.
Und das jedes Jahr wieder machen
müssen.
Weil
die Streiche witzig sein.
Weil es witzig ist und weil sie sich drüber freuen und dann wissen sie zwar, dass es die Eltern sein, aber es hat ja trotzdem irgendwie was Cooles und dann weiß man, hey, da machen die Eltern irgendwie was für an, das ist auch ein schönes Gefühl. Also
genau.
Irgendwie, ich glaube, man muss da seinen eigenen Weg so finden und ich verstehe voll so dieses Thema mit, es bringt ja auch das eigene Kind wieder so ein bisschen hervor und man fühlt es ja dann auch nochmal so ein bisschen mit den eigenen Kindern mit.
Ja.
Und ich glaube, es darf beides sein, es darf wieder so ein bisschen Veränderung kommen und trotzdem, glaube ich, darf es die Magie oder diesen Zauber irgendwie haben. Ich weiß nicht,
genau.
Beantwortet das jetzt die Frage?
Ich darf jetzt nochmal zusammenfassen, ist, die Fragen vom Kind kommen von selber, wenn sie was hinterfragen und da das Kind ja erst 3 ist, sind ja also Sachen wie, ein Kind versteht ja Sarkasmus erst also zwischen 6 und 9, ist ja auch so ein Indiz, dass sie mit 3, wenn du vielleicht die komplette Wahrheit herausrückst, dass sie es vielleicht auch doch nicht verstehen.
Mhm.
Aber wenn du jetzt sagst, das Christkind gibt's nicht, dann glaubst du das Kind ja vielleicht auch gar nicht, weil alle anderen im Kindergarten sagen ja auch, dass es das Christkind gibt. Und sie wollen ja alle dran glauben. Also ich glaube, die Fragen von den Kindern kann man eh von selber. Ich beantworte sie dann einfach schön umschrieben, wahrheitsgerecht. Und dann
ja,
kommt das, glaube ich,
ja,
selber und selber mehr. Ich sag beim Christkind auch nicht, doch, das gibt's. Ich sag einfach, ich hab's auch noch nie gesehen in meinem Leben.
Mhm.
Es passieren einfach zu Weihnachten schöne Dinge. Wie das genau funktioniert, kann ich leider auch nicht erklären oder so. Und dann kann man sehr langsam selber drauf. Dann legt man auch nicht richtig, sagt aber, zerstört,
also
ja, zerstört aber auch nicht die Illusion, wenn sie halt nur gerade schön ist. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube,
ja,
man, wenn man jetzt nicht traumatische Erlebnisse mit einem Krampus, der mit der Roten ins Wohnzimmer kommt, will, dann kann man das, glaube ich, einfach auch gemächlich
machen. Ja, oder das nur brave
machen.
Kinder, dieses Bravsein, das finde ich
eben,
auch immer
ja,
so,
genau.
Warst du brav? Und dann gibt es ein Geschenk. Und wenn du nicht brav warst, dann gibt es kein Geschenk. Da denke ich mir auch so, also
ich hoffe,
da,
das hilft aus meiner Performative Male-Sicht.
Sicht, ja. Na, aber das ist jetzt auch gerade unser Stand. Vielleicht sehen wir das in 1-2 Jahren auch völlig anders. Also ich kann jetzt auch nur gerade so darüber reden, an dem Punkt, wo wir gerade stehen und wir sind ja keine PädagogInnen und
Erziehungsexperten. Der hat bis fast in die Hauptschule nur ans Christkind geklappt und der ist auch erwachsen worden.
Ja, ich finde halt einfach so, wenn man merkt, Kinder haben Ängste, dann würde ich einfach versuchen, das voll zu entkräften und einfach das Kind zu begleiten und einfach dann, wie gesagt, ich finde es voll schön, wie sie es machen dann, dass sie halt sagen, na, da in unsere Wohnung, das ist der Safe Space, da bist du sicher, da kommt niemand rein, da sind nur wir, so. Ja, und unsere finden es eher irgendwie cool und fragen sich, wie kommt der rein? Also die fragen sich jetzt nicht so die Sicherheitsfragen bis jetzt.
Mhm.
Aber vielleicht ändert sich das irgendwie auch noch. Ich weiß es nicht.
Ich hoffe, das hilft.
Ja, ich hoffe auch. Auf jeden Fall schöne Weihnachtszeit, guten Rutsch.
Falls wir uns nicht mehr hören. Nein,
ich muss so dringend aufs Klo. Ich wollte nur sagen, wir machen wieder Weihnachtspause. Das heißt, es gibt nur 2 Folgen vor Weihnachten, oder?
Ja, genau.
Genau.
Dann über Weihnachten machen wir wieder
zwei Wochen dicht. Betriebsurlaub.
Mach mal Verteilung.
In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, habt einen schönen Nikolaus.
Brav sein, gell?
Brav sein, sonst gibt es nämlich keine Geschenke und keine Nüsse.
Und es gibt Einhörner, ich habe jetzt mal eins gesehen.
Wirklich?
Nein. Was wirklich?
Schöne Woche.
Tschüss.